Ja, willkommen zurück zum Idee-Quadrat Podcast. Wieder mal mit einem Interview, worüber ich mich sehr freue. Patrick Ehmann, Diakonie an Sieg und Rhein. Herzlich willkommen, Patrick, erstmal.
Ja, vielen Dank, Hendrik. Es freut mich wirklich, dass ich hier heute bei dir sein darf im Podcast.
Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Das hat sich jetzt sehr spontan ergeben. Und wir sprechen insgesamt über die integrierte Sozialberatung bei euch, auch wie ihr da hingekommen seid und so weiter und so weiter. Aber erstmal interessiert mich vor allen Dingen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also wer bist du eigentlich und warum bist du da, wo du bist?
Ich bin seit beinahe sieben Jahren jetzt Geschäftsführer der Diakonie an Sieg und Rhein. Und hatte, bevor ich hier angefangen habe in der Diakonie mit sozialer Arbeit, mit wohlfahrtsverbandlichen Tätigkeiten, gar nicht so viel zu tun. Ich habe evangelische Theologie und Religionswissenschaft studiert auf Magister. Mein Vater ist Pfarrer, das heißt, das Kirchliche liegt doch sehr nah. Aber wie gesagt, das Sozialarbeiterische oder Diakonische war jetzt gar nicht so Teil meiner Biografie. Bevor ich hier nach Siegburg gekommen bin zur Diakonie an Sieg und Rhein, habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Missionsökumene und Religionswissenschaft gearbeitet und ich war auch Geschäftsführer der Debattierweltmeisterschaft. Die hat mein Debattierverein, die Berlin Debating Union 2013 in Berlin durchgeführt und da habe ich dann gute Erfahrungen gesammelt mit Organisationen führen. Wir hatten 1400 Teilnehmende über 8-9 Tage, 200 Ehrenamtlichen, die mitgewirkt haben aus, ich glaube, 11 oder 14 verschiedenen Staaten waren die Ehrenamtlichen, die da waren und ein Gesamtvolumen von knapp 1 Million Euro. Und diese beiden Perspektiven, also sozusagen dieses Theologische auf der einen Seite und dann das Organisationstheoretische auf der anderen und Organisationspraktische hat dann kombiniert, so dass ich hier in Siegburg gelandet bin und das mit großer, großer Freude seit 7 Jahren jetzt mache.
Die Verbindung sozusagen hergestellt aus diesen beiden Perspektiven. Debattierweltmeisterschaft, ganz kurz muss ich da einhaken. Warum kommt man an sowas oder warum bist du da dran gekommen? Was passiert da?
Ich habe während des Studiums debattiert, also als sportlichen Wettkampf, ist ein studentischer Wettkampf, gibt es auch vielfach an Schulen und war da sehr viel unterwegs und mein Verein hat dann entschieden, die Weltmeisterschaft auszurichten. Die findet jedes Jahr statt, immer über kurz nach Weihnachten, vom 27. Dezember bis zum 4. Januar an unterschiedlichen Orten der Welt. Ich war selber auch in Kanada, in Irland, in Malaysia, in Botswana gewesen zu Debattierweltmeisterschaften und dann ist diese Aufgabe an mir hängen geblieben, das Chef zu organisieren.
Aber du bist nicht Weltmeister.
Ich bin selber nicht Weltmeister. Nee, ich habe das Halbfinale einer Weltmeisterschaft mal erreicht. Und auch bei einer Europameisterschaft war ich im Halbfinale.
Ah, okay, cool. Ja, spannend. Okay, interessantes Thema, aber sozusagen noch ein bisschen nebendrin. Deswegen will ich halt sagen, dass man, wenn du sozusagen auf deinen Weg guckst, ja, du hast gesagt Theologie und die Organisation von Veranstaltungen, aber auch sozusagen Organisationstheorie hast du angesprochen. Was bewegt dich? Also sozusagen, warum tust du das, was du tust?
Mein Motto ist jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Und das habe ich beim Debattieren gemacht, sozusagen für eine demokratische Streitkultur in Deutschland weltweit beizutragen, Leuten Möglichkeiten zu geben. Wir hatten damals auch schon erstmalig ein Stipendienprogramm, wo Leute, benachteiligte Personen aus der ganzen Welt an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnten. Und das zieht sich so durch bei mir. Gerade dann auch gekoppelt mit so einer Idee von Gerechtigkeit. Also das ist auch was, glaube ich, seit meiner frühesten Jugend in mir drin ist. Also wirklich so ein Kämpfen für Gerechtigkeit. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe, wenn ich sehe Sachen, die unfair sind, dann regt mich das tierisch auf. Und das ist in unserer Gesellschaft auch so, dass Menschen benachteiligt sind, weniger Chancen haben, ungünstigere Startbedingungen haben, ungünstigere Lebensbedingungen haben. Und das ist das, wo ich als Geschäftsführer der Diakonie jetzt sage, da trage ich meinen Teil dazu bei, die Welt ein bisschen gerechter zu machen und jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe hier auch in Siegburg mit den Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen, die auch davon getragen sind von dieser Idee und wirklich für ihre Klienten und Klientinnen kämpfen, ringen mit ihnen. Da fühle ich mich einfach wohl.
Danke dafür. Ich finde das ein interessanter Punkt, ohne da jetzt irgendwie einzusteigen, aber in dieser Debatte beispielsweise um die Elterngeldfrage und auch andere Debatten, die man so in der Gesellschaft sieht, wo dann im Grunde genommen das Klientel, die NutzerInnen sozialer Arbeit, also all das, mit denen du zu tun hast in den Organisationen und so weiter, ja oft gar nicht drin vorkommen, ja, wo dann halt wirklich elitäre sozusagen Debatten geführt werden und diese strukturelle Ungerechtigkeit im Grunde genommen gar nicht reinkommt. Also es ist ja nicht jeder seines Glückes Schmied, wie man sich das immer so gerne irgendwie vorstellen will, sondern da drumherum sind Rahmenbedingungen, die das dann Ganze beeinflussen in dem. Vielleicht noch ganz kurz Diakonie an Sieg und Rhein. Wie groß ist eure Organisation? Was kann man sich darunter vorstellen?
Wir haben rund 100 Mitarbeitende, sind in klassischen Feldern der sozialen Arbeit tätig, vor allem in unterschiedlichen Formen der Beratung, Suchtberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialpsychiatrie, Migration, Fluchtberatung. Das sind so die Arbeitsfelder, in denen wir hauptsächlich unterwegs sind.
Also BeratungsexpertInnen, die bei euch sind, und das ist natürlich der ideale Übergang zur Sozialberatung. Wenn du hast diese unterschiedlichen Beratungsfelder geschildert, wo liegen da die Herausforderungen? Also ja, man kennt ja Suchtberatung, man kennt Erziehungsberatung, man kennt diese ganzen Sachen. Du bist sozusagen da sehr, sehr tief drin. Wo liegen die Herausforderungen und vielleicht warum seid ihr dann einen anderen Weg gegangen?
Das, was wir machen, machen wir wirklich gut. Also das ist beeindruckend, die Qualität, die die Mitarbeitenden in ihren Beratungen abliefern. Die Schwierigkeit, die wir sehen, und das hast du gerade vorhin schon gesagt, ist eine strukturelle Frage, dass wir feststellen, dass Menschen, die Klienten und Klientinnen, immer stärker mit komplexen Lebenslagen zu uns kommen. Das heißt, die Suchtberatung ist nicht mehr ausreichend. Da habe ich Experten und Expertinnen, die sich da gut um diese Themen kümmern, oder in der Schwangerenberatung oder in der Migrationsberatung. Aber die Themen sind miteinander verwoben und es reicht nicht aus zu sagen, jetzt kläre ich das Suchtproblem, in welcher Form auch immer, und dann ist da eine Stabilisierung in dem Leben da oder eine Verbesserung da, sondern das bedingt sich eben gegenseitig. Und dann sehen wir das auch bei uns intern, dass Leute verwiesen werden. Ne? Gerade weil die Leute Expertinnen sind für ihre Themen, dann sagen sie, ich kann mich darum kümmern, aber wenn da jemand ist, eine Frau, die hat eine Suchtproblematik, ist schwanger, einen Migrationshintergrund, und die Suchtproblematik ist besprochen worden, dann kriegt sie eine Karte in die Hand oder wird vielleicht sogar noch ein Termin vereinbart, muss an einen anderen Standort und muss da dann ihre Geschichte wiedererzählen, muss das Vertrauen wieder aufbauen zu einer neuen Person, die sie berät, um dann das Thema Schwangerschaft zum Beispiel dann beraten zu lassen. Und das sehen wir bei uns intern. Wir sehen das aber auch zwischen verschiedenen Trägern und verschiedenen Organisationen. Also wir machen ja viele Sachen auch nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Schuldnerberatung. Und gerade Sucht kann durchaus ja mit dem Thema Schulden zusammenhängen. Und da hast du eine große Interdependenz, eine wechselseitige Abhängigkeit dieser Themen. Klar, dann machen wir im besten Fall da einen Termin aus. Wir haben da einen guten Draht hier in der Region zu den anderen Diensten. Aber trotzdem musst du woanders hingehen, musst dich neu orientieren, möglicherweise hier in so einem halbländlichen Raum im Rhein-Sieg-Kreis. Da haben wir einige mittelgroße Städte, 40, 50, 60, 70.000 Einwohner, sind nicht in jeder Stadt sind die Beratungsstellen. Und für Leute, die vom Land kommen, also aus den kleineren Gemeinden, die haben lange, lange Fahrtwege, die sie auf sich nehmen müssen. Und dann kommst du an und dann ist die Beraterin vielleicht an dem Tag krank. Und dann musst du diese ganze Überwindung wieder auf dich nehmen, ne? Einen neuen Termin vereinbaren, dir Zeit suchen oder jemanden suchen, der möglicherweise auf die Kinder aufpasst. Da brauchst du eine große, große Kraft, um dich selber zu kümmern. Und das System macht es dir einfach auch schwer an vielen Stellen. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen, dass es den Leuten leicht ist. Die Leute kommen mit komplexen Themen zu uns und wir müssen als Organisation, perspektivisch müssen wir als Gesamtsozialsystem eben angemessen auf diese Komplexität reagieren können und nicht so tun, als ob das Einzelthemen sind, die sequenziell nacheinander abgearbeitet werden können, sondern eben in ihrer Komplexität, in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit auch bearbeitet werden.
Und mit der Lösung integrierte Sozialberatung versucht ihr darauf zu reagieren. Wenn ich dich so richtig verstanden habe, wie sieht es aus? Also wie läuft es dann sozusagen in der Logik ab?
Genau, mit der integrierten Sozialberatung versuchen wir genau auf diese zwei oder drei Schwierigkeiten im System, die ich gerade skizziert habe, zu reagieren. A, die Leute haben komplexe Themen. B, die Leute werden verwiesen an eine andere Stelle, müssen sich selber organisieren, die Logistik da organisieren. Und C, die Leute müssen immer wieder ihre Geschichte neu erzählen, Vertrauen aufbauen. Und unser Ansatz ist zu sagen, egal wo du bist, bist du richtig. Das heißt, eine junge Frau, Sabrina, kommt aus Spanien, hat einen Migrationshintergrund, ist schwanger und eine Alkoholthematik. Und aufgrund der Schwangerschaft sagt sie, sie meldet sich bei der Schwangerschaftsberatung der Diakonie an Sieg und Rhein. Und dann stellt sich heraus in dem Erstgespräch, die dann die Beraterin mit ihr führt, dass da dieses Thema Migration im Hintergrund noch ist und auch das Thema Alkohol problematisch ist, gerade natürlich bei jemand, bei einer Frau, die schwanger ist, ist das eine besondere Schwierigkeit. Und anstelle ihr dann eine Visitenkarte in die Hand zu drücken oder einen Termin zu vereinbaren, um sie weiter zu verweisen, ist dann unser Ansatz mit der integrierten Sozialberatung zu sagen, lass uns doch die Expertise Suchtberatung, Migrationsberatung in die Sitzung hinzuholen. Und zwar nicht physisch. Es waren Ansätze, die es in der Vergangenheit auch gab, Fallberatungen, aber die müssten immer organisiert werden. Da mussten immer die Leute zu dem Zeitpunkt dann selber da auch hinfahren. Nein, jetzt haben wir die Möglichkeit, per Video Leute zuzuschalten und dann kann die Beraterin in der schwangeren Beratung natürlich nach Rücksprache mit der Klientin sagen, wäre es denn sinnvoll, dass wir jemanden mit einer Suchtexpertise hinzuschalten und dann gibt es die Möglichkeit, eine Expertin hinzuzuschalten. Und dann können die gemeinsam beraten und eben auch diese Wechselwirkungen, die da sind, gut bearbeiten, gut beraten. Und Sabrina, die Klientin, muss nicht ihre Geschichte in aller Ausführlichkeit neu erzählen. Sie weiß, dass da jemand ist bei ihr, zu der sie Vertrauen bereits aufgebaut hat. Und sie muss sich nicht um diese ganze Logistik kümmern, sondern das passiert durch die integrierte Sozialberatung, durch das System im Hintergrund. Das ist die Idee, wenn jemand in eine Präsenzberatung kommt, aber natürlich kann man das genauso gut machen, rein Videoberatung. Ich habe ja gerade gesagt, lange Wege auf dem Land. Und natürlich ist Videoberatung mittlerweile ein Thema, das an vielen Stellen auch gut angeboten wird. Auch wir bieten das an mittlerweile. Aber dazu sagen, dann wähle ich mich ein in eine Videokonferenz mit einer Erstberatung und dann kann in diese Videokonferenz jemand anderes dann noch dazugeschaltet werden. Und so kann dann die Komplexität der Lebenslage gemeinsam gut bearbeitet werden. Und ich habe einen Punkt als Klientin, wo ich hinkomme. Ich kann da immer wieder hinkommen. Ich weiß, dass ich dort aufgenommen werde. Ich kann mich dort orientieren, muss mich nicht in fremden Räumen, in fremden Straßen versuchen zu orientieren und fühle mich dort wohl. Das ist der Ansatz der integrierten Sozialberatung.
Ja, ich habe gerade eben schon auch gedacht, auch bei den vorherigen Problemen und so, die du geschildert hast dabei, dass es einfach auch eine sehr, sehr hochschwellige Geschichte ist, sozusagen jedes Mal neu wieder irgendwo hinzugehen, weil ich alleine die Überwindung, ja, sozusagen so eine Beratungsstelle aufzusuchen und mir selber einzugestehen, okay, ich muss etwas tun, dann gehe ich dahin, dann werde ich wieder verwiesen, dann gehe ich wieder raus, muss ich es wieder machen und so weiter, das natürlich zu einem Riesenproblem führt. Habt ihr im Hintergrund dann, damit ihr sozusagen sehr flexibel reagieren könnt, also rein technische Frage, dann sozusagen den Kalender offen, wo ihr seht, okay, die und die Person ist gerade in dem und dem Thema Experte, Expertin, ist erreichbar, anklicken, sozusagen mit ins Gespräch reinnehmen? Oder wie stelle ich mir das rein technisch vor dann?
Also wir sind jetzt gerade am Anfang der Entwicklung. Mhm. Also das System der integrierten Sozialberatung gibt es in der Form noch nicht, sondern wir haben jetzt die Idee ausformuliert und so, wie ich es gerade geschildert habe, ist das, was wir entwickeln wollen. Wir sind aktuell auch auf der Suche nach einer Finanzierung für die Entwicklung. Die Frage, die du gerade gestellt hast, genau, das ist auch eine Herausforderung. Die Frage, die du gestellt hast, ist eine, die wir uns natürlich auch schon gestellt haben. Das wird dann in der Entwicklung auch zeigen, wie das dann konkret aussehen kann. Meine Vorstellung ist, dass gar nicht mehr individuell gesucht werden muss, dass ich jemanden individuell hinzuschalte. Das ist etwas, was bei uns auch mittlerweile passiert, dass das, was ich gerade geschildert habe, jemand stellt fest, da ist noch ein Suchtthema, dann wird versucht, auch jetzt schon jemanden dazu zu schalten, möglicherweise, um das zu bearbeiten. Aber das ist alles individuell. Ich weiß ja nicht, und das ist ja deine Frage, ich weiß ja nicht, ob jemand frei ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das soll auch nicht von persönlichen Beziehungen abhängen, sondern die Vorstellung ist, dass das System, dann tippe ich ein, gebe Stammdaten ein und sagen eine Kurzproblematik und sage, suche jemand, der Sucht beraten kann. Mhm. Und dann geht das System durch und schaut, schaltet mir jemanden hinzu, der frei ist. Und da muss ich nämlich als Berater, Beraterin das gar nicht tun, sondern dadurch, dass wir die Qualität sichern, dass Leute zur Verfügung stehen, kann dann jemand zugeschaltet werden. Mein Vergleich, den ich dort immer bemühe, ist, ich glaube, das heißt Be My Eyes, sei meine Augen. Das ist eine App für Menschen mit Seheinschränkungen oder Menschen, die blind sind. Und da ist immer so wieder so die Frage, ist die Milch abgelaufen? Kann ich das noch essen? Was ich häufig optisch auch wahrnehme. Und Menschen mit einer Seheinschränkung können das nicht. Und dann können die das abfotografieren, das wird in die App reingestellt und dann scrollt das einfach durch und dann gibt es sozusagen ehrenamtliche Augen, die schauen da drauf und wenn die Frage beantwortet ist, dann wird die Frage auch aus dem Feed wieder rausgenommen. Und so stelle ich mir das auch für die integrierte Sozialberatung vor, dass dann das System, der Algorithmus sagt, gibt's hier, wer ist jetzt frei? Und wer dann dazugeschaltet wird, weiß ich dann vorher nicht, ist aber auch nicht notwendig, weil das ist dann auch etwas für die Entwicklungsarbeit, weil die Qualität eben gesichert ist, weil die Leute alle, die beteiligt sind am System, auch in der Lage sind, damit umzugehen, sowohl als Erstberater, Beraterin, die jemand hinzuzieht, als auch jemand, der hinzugezogen wird. Da sind dann natürlich so technische Fragen, wie kriege ich eine Erstinfo? Also ich sag mal, ich bin Erstberater und du wirst hinzugezogen, dass du dann auf deinem Bildschirm so eine Kurzfallzusammenfassung bekommst, weil du ja auch nicht weißt, wo du hinzugeschaltet wirst und dass ich dann, und dann steht da Patrick Ehmann, Berater für so und so, die Fallkonstellation sieht so und so aus, da wirst du jetzt gleich hinzugeschaltet. Und genauso sehe ich dann bei mir auch, Hendrik Epe wird hinzugeschaltet, Experte für Suchtberatung und dann weiß ich, und dann kann ich dich auch vorstellen, weil ich kann mir, die Situation ist ungünstig, wenn ich dann da sitze und sage, ja, da kommt jetzt jemand, aber ich weiß auch nicht, wer das ist. Komm, wir schauen mal. Ja. Ne? Guck mal, das führt ja auch zur Verunsicherung wieder. Ja. Und das sind alles Sachen, die dann in der Entwicklung getestet werden müssen. Und da wollen wir eben schauen, brauche ich da eine halbe Minute, eine Dreiviertelminute, 60 Sekunden, damit jemand so eine Info liest, bevor er oder sie zugeschaltet wird. Und das sind Sachen, die kann man am grünen Tisch vorher sich ausdenken, aber ob es in der Praxis funktioniert, oder wie es in der Praxis funktioniert, besser gesagt, müssen wir dann eben über Prototypisierung und Testphase rausfinden.
Ausprobieren. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr seid sozusagen in der Entwicklung und Konzeption gerade, also ja, die Rahmenbedingungen, was du geschildert, auch die wiederum dahinterliegende Komplexität, ja, ist dann auch hoch, also wen schaltet man zu und so weiter und so weiter. Wenn du da auf die Entwicklung guckst, also die erste Idee ist ja total nachvollziehbar, zu sagen, ja, eben komplexe Problemlagen brauchen andere Beratungsansätze als diese sozusagen aufgeteilten Beratungen, die dann nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen funktionieren und so weiter und so weiter. Aber wo liegen die Herausforderungen in der Entwicklung und Etablierung sozusagen der integrativen Sozialberatung? Sind es rechtliche Fragen? Sind es technische, so wie du gerade geschildert hast, die natürlich auch mit dazukommen? Wo liegen die größten?
Es sind drei wichtige Entwicklungsfelder, die wir sehen. Zum einen natürlich die technischen Fragen. Klar, das fängt an damit, dass alle, die beteiligt sind, ein stabiles Internet brauchen. Das darf natürlich dann auch nicht ab.
Das ist in Deutschland ein echtes Problem. Ja,
also genau. Die Fragen, die, was ich gerade skizziert habe, wer wird wie wann zugeschaltet? Das sind technische Sachen. Die sind aber dann relativ leicht lösbar aus meiner Sicht. Da muss man schauen, was ist das Richtige. Und dann gibt es dazu eine Lösung. Das Zweite, das hattest du auch schon angesprochen, das ist die organisationale Perspektive. Wie stelle ich sicher, dass Leute hinzugeschaltet werden können? Auch da wollen wir dann in der Entwicklungsphase auch so ein paar Simulationen zum Beispiel fahren, dass ich sagen kann, also wenn ich als Ziel habe, dass bei 95% der Fälle innerhalb von 5 Minuten jemand zugeschaltet werden kann für eine bestimmte, aus einer bestimmten Fachrichtung. Da muss ich mal schauen, wie groß muss das System eigentlich sein? Wie viele Berater, Beraterinnen müssen denn für diese Fachrichtung beteiligt sein, damit das funktioniert. Auch was wir dann eben zum Beispiel durch Simulationen in der Testphase entwickeln wollen. Wenn alle in der Beratung sind, selber beraten, dann können sie auch nicht zugeschaltet werden. Wie kann man das organisatorisch, organisational erklären? Und die dritte Frage, das dritte Entwicklungsfeld ist dann auf der individuellen Ebene. Das ist die integrierte Sozialberatung verändert die Art und Weise, wie wir bislang Sozialberatung denken. Bislang wird Sozialberatung ganz stark eben in einer 1:1 Perspektive gemacht. Ja, ich hole mir auch Rat von Kollegen, Kolleginnen ein, aus einer anderen Fachrichtung zum Beispiel. Ich habe Fallsupervisionen, wo ich mich selber reflektiere. Aber letztlich ist das, was passiert, es ist eine Beratung von mir zu dir, in einem Büro, wo auch Vertraulichkeit hergestellt wird, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt auf einmal sehen Kollegen und Kolleginnen, wie ich arbeite, wie ich interagiere mit Klienten und Klientinnen. Das ist was anderes. Ich muss möglicherweise, wenn ich die Erstberaterin, in dem Fall, den ich vorher skizziert habe, Sabrina geht in die Schwangerenberatung und dann stellt sich raus, die schwangeren Themen sind geklärt und jetzt sind die Suchtthemen stärker im Vordergrund, dann werde ich es vielleicht, habe ich dann eher sowas wie eine Sherpa-Funktion. Ich bin in Anführungszeichen nur noch die Vertrauensperson dort, wo Sabrina hingeht. Und es ist meine Aufgabe, eben sicherzustellen, dass die Kollegen, Kolleginnen da sind und beraten. Das heißt, ich muss mich auch mit meiner Fachlichkeit zurückziehen. Und ich habe als Beraterin auch die Herausforderung, diese technischen Sachen gut zu bewerkstelligen. Das ist eine Tendenz und wir schreiben das Thema digitale Transformation bei uns in der Diakonie an Sieg und Rhein auch sehr groß und sind da auch stark dahinter, die Mitarbeitenden, alle Menschen, die hier arbeiten, zu befähigen, mit den technischen Systemen umzugehen. Aber das verändert auch da was an der Art und Weise, wie ich berate. Das heißt, wo sind die Herausforderungen? Technisch, ja. Das muss man halt machen. Organisational, da muss man sehr viel Gehirnschmalz reinstecken. Und C, dann, was sind die individuellen Fähigkeiten? Und das ist, glaube ich, fast die größte Herausforderung, weil es wirklich was ändert an der Art und Weise, wie soziale Arbeit gedacht, gelebt, praktiziert wird.
Okay, also den Gedanken, dritte Herausforderung, nehme ich mit, da komme ich gleich drauf zu. Gibt es in dem Kontext auch also sozusagen eine rechtliche beziehungsweise damit einhergehende finanzielle Herausforderung? Also sind, das weiß ich einfach ja nicht bezogen auf, also wir haben einen ganzen Haufen Sozialgesetzbücher ja sozusagen, wo unterschiedliche Abrechnungslogiken und so weiter hinterstehen. Ist das noch ein Thema?
Absolut, das ist auch ein Thema. Nur sagen, wir wollen jetzt, wir geben uns jetzt erstmal 3 Jahre, sagen, wir brauchen grob ein Jahr, um einen Prototyp zu entwickeln und 2 Jahre, um zu testen, dass das System funktioniert. Dass wir dann ein Produkt haben, das am Markt auch funktionieren kann, von der inhaltlichen Seite. Und zugleich ist eine Herausforderung, wird auch eine Aufgabe sein, in dieser Entwicklungsphase Wertschöpfungsmodelle oder ein Wertschöpfungsmodell zu entwickeln. Das ist eine große Herausforderung in Deutschland, dass du für Innovationen im sozialen Bereich irgendwie vielleicht dann doch Geld für die Entwicklung und für eine Pilotierung bekommst. Dann aber nach, sagen wir mal, 3 bis 7 Jahren, dann wird es schwierig, weil bis ist da dann eine dauerhafte Finanzierung in welcher Form auch immer gibt, sterben ganz, ganz viele Ideen, weil es diese, ja, vom 3. bis zum 7. oder bis zum 10. Jahr, bis sowas dann auch in den gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel verankert wird, ist dann schwierig. Deswegen ist das ein Thema, das bei uns ganz vorne auch ansteht. Aber auch da sagen wir brauchen erst ein Produkt, das funktioniert. Wir können
Um überhaupt
parallel,
in diese
um
Diskussion zu
genau,
gehen.
und diese Diskussion einzutreten. Wenn das Produkt nicht funktioniert, dann ist das alles schönes Gerede, was ich hier mache, und am Ende bringt es überhaupt niemanden. Aber wir haben das Thema auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und ich habe mal, es gibt Business, St. Galler Business Model Navigator. Da haben Forscher, Forscherinnen 55 verschiedene Geschäftswertschöpfungsmodelle identifiziert, und ich bin das mal durchgegangen und sehe, dass da prinzipiell 20 verschiedene hier auch angewendet werden können. Die beißen sich zum Teil gegenseitig, so dass man nicht sagen kann, man kann alle 20 machen, aber es gibt halt Ansätze, die man verfolgen kann. Und das ist auch was, wie gesagt, was wir, sobald wir in die Entwicklung starten, da intensiv in die Gespräche gehen müssen, wie man das machen kann.
Ja, also ich komme da nur drauf, weil, und das wäre dann vielleicht auch so dieser Übergang in Richtung deines dritten Problems, was du eben geschildert hast, diese Kompetenzen. Ich hatte mal ein Beratungssetting, eine Organisation, wo wir im Grunde genommen am Anfang auch auf, ja, sagen wir mal, also es ging um Strategieentwicklung und so weiter. Und dann haben wir die unterschiedlichen Geschäftsfelder genommen, die bedienen, Komplexträger und so weiter, ähnlich wie bei euch oder das bei vielen oder Verbandsstrukturen so ist. Die einzelnen Bereiche, die dann im Grunde genommen segregiert waren nach den einzelnen Sozialgesetzbüchern und da eine ähnliche Problematik bei rausgekommen ist, zu sagen, okay, da kommt natürlich der Mensch mit Migrationshintergrund, aber dieser gesamte Bereich Migration, der eine bestimmte Finanzierungslogik hat, reicht überhaupt gar nicht aus, um die anderen Probleme sozusagen mit zu betrachten, wo es dann irgendwie, also sagen wir mal, politisch übergreifend darum ging, dann zu überlegen, ja, macht diese Einteilung in die einzelnen Sozialgesetzbücher eigentlich Sinn aus dieser Logik? Oder müsste man da sozusagen auch ja, politisch gesetzgeberisch sozusagen rangehen, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, als gute Lösungen zu entwickeln. Aber schon so diese Perspektive in den Blick zu nehmen, wenn man soziale Arbeit betrachtet, auch von den Grundideen, ist es ja, auch wenn man das Studium beispielsweise sieht, generalistisch gedacht. Ja, also wir denken ja eigentlich erstmal nicht in dieser Einteilung von Menschen nach Speziallogiken, also ich bin der Mediziner für innere Medizin und für die, was weiß ich, keine Ahnung, sondern zu sagen, okay, wir gucken uns das System an, das biopsychosoziale Menschenbild oder was weiß ich sozusagen, also dieses ganze Bild, und da passt diese Unterteilung eigentlich gar nicht rein. Und jetzt der Übertrag darauf, weil das war ja sozusagen ein bisschen auch das, was du gesagt hast, die BeraterInnen bei euch sind sehr spezialisiert und müssen sozusagen da auch ihre Rolle überdenken.
Die integrierte Sozialberatung ist ein Spezialistenansatz weiterhin. Mhm. Also es ist kein Generalistenansatz auf der individuellen Ebene, sondern eben auf der systemischen Ebene, sage ich, dass das ein generalistischer Ansatz ist. Und ich glaube auch, dass wir gar nicht da zurückkommen hinter diese Spezialisierung, die wir haben. Und ich glaube, das ist eine große Errungenschaft auch in unserem Sozialsystem, dass wir diese Differenzierung haben, dass eben Leute, die wirklich sehr, sehr tief in der Materie drinstecken, eine Suchtberatung machen können und eine Schwangerenberatung, weil das sind ja ganz unterschiedliche Fragen. Klar, das ist immer was mit Menschen und ist immer der gleiche Mensch, aber sozusagen, was sind die Ansätze und auch die Schritte, sind ganz andere. Eine Schwangerschaft ist etwas, was erstmal begrenzt ist. Natürlich ist klar, dann bin ich junge Mutter oder dann ist das Kind Teil einer jungen Familie. Aber das ist alles, sagen, die Phasen sind da abgegrenzt. Eine Sucht ist was dauerhaft. Eine Suchterkrankung habe ich dauerhaft. Und da brauche ich ja ganz andere Ansätze. Das heißt, ich finde diese Spezialisierung gut und in der, jetzt werde ich ein bisschen theoretisch und sage, in der postmodernen Gesellschaft haben wir ja, oder aus der modernen, die Postmoderne kommen, haben wir ja immer diese Individualisierung, diese Differenzierung immer stärker vorangetrieben. Und jetzt sehe ich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es darum geht, diese Fragmentierung zum Teil auch der Ideen wieder zusammenführen müssen. Und das können wir eben nicht, indem wir sagen, eine Person oder Einzelpersonen sollen jetzt Generalisten sein, sondern das können wir über systemische Ansätze schaffen. Das ist jetzt auf der Organisationsebene. Und das, was du angesprochen hast auf der, sag mal, politischen oder rechtlichen Ebene, spielt natürlich genauso eine Rolle. Und das sind ganz dicke Bretter und da gibt's ja auch, sagen, aus diesem guten Gedanken der Differenzierung, um den verschiedenen Problemlagen, Problemfeldern auch gerecht zu werden, bedarf es jetzt, das wieder stärker zusammenzuführen. Es gab eine Konferenz im letzten Jahr, da im Bereich Pflege, Sozialwesen, da waren, ich glaube, 50 Programmpunkte und wir haben uns das mal angeschaut und über ein Viertel der Programmpunkte haben genau mit dieser Thematik sich beschäftigt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Da hieß es, bessere Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Sozialamt. Mhm. Wie kriege ich das in der öffentlichen Verwaltung? So ein Klassiker. Aber dann gab es auch eine Rechtsanwaltskanzlei, die ein Seminar angeboten hat, zu wie kann ich denn Leistungen in der Eingliederungshilfe trennen, damit ich das dem richtigen Kostenträger jeweils zuschieben kann. Das ist ja genau die gleiche Problematik. Die Komplexität ist da, aber es wird versucht, das über die Trennung zu bewältigen oder eben über eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachbereich A und Fachbereich B oder Amt X und Amt Y hinzubekommen, anstelle zu sagen, lass uns das System um die Menschen rumrum bauen, nämlich die in den komplexen Lagen sind und dann die Hilfe anbieten, um dann im Hintergrund zu schauen, wie kriegen wir das auch rechtlich hin. Aber das sind ganz, ganz dicke Bretter. Also da wird die integrierte Sozialberatung jetzt auch nur ein ganz, ganz kleiner Baustein sein bei der Veränderung in diese Richtung.
Ja, also aber ich finde den Ansatz ja interessant, den ihr sagt, okay, ihr sagt, eigentlich können wir sozusagen das System erstmal gar nicht in Anführungsstrichen ändern, also das gesetzliche System, das politische System, Rahmenbedingungen hinten dran und so weiter, sondern zu sagen, okay, wie kann es gelingen, das System, was da ist, zu nutzen und trotzdem sozusagen, ja, der Klassikersatz, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und die Systeme, die wir haben, sozusagen drumherum zu bauen, um damit trotzdem individuelle Lösungen so zu finden in dem Ganzen, ja, für den Menschen, der da ist.
Das ist eine Herausforderung, die wir auch jetzt schon haben, also unter den bisherigen Rahmenbedingungen. Also wir machen ja drei Sachen in der sozialen Arbeit. Wir machen Nothilfe, Soforthilfe, Akutsituation. Leute stehen bei uns vor der Tür und sagen, ich habe nicht die 5 Euro, um aus Siegburg nach Bonn zu kommen, wo ich heute einen Arzttermin habe, einen Spezialistentermin. Da helfen wir. Oder wenn jemand vor die Tür gesetzt wird oder und so weiter. Ne? Dann haben wir die zweite Aufgabe, Menschen in ihrem Leben mittellangfristig zu begleiten, zu unterstützen, ihnen Hilfe anzubieten, damit sie ihre Leben stabilisieren können, verbessern können, vielleicht auch das Problem ausräumen können. Und wir haben als drittes die Aufgabe, eben auch systemischen Wandel zu erreichen. Das machen wir über die Verbandsarbeit, indem wir mit Politikern und Politikerinnen im Gespräch sind, und da ändert sich eigentlich gar nichts. Das ist jetzt genau diese Frage, wie können wir den Menschen auch in den Gesetzen stärker in den Mittelpunkt stellen, wie können wir da eine bessere Zusammenarbeit herstellen, ist eine Frage letztlich, wie können wir Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen so gestalten, dass es den Menschen zugutekommt, ist eine Frage, die wir jetzt auch schon machen.
Ja, und das noch sozusagen zu verstärken. Ich hänge gerade da dran, wie gehen wir weiter vor? Und ich würde schon diese Frage stellen, ihr seid gerade in der Entwicklung davon. Mhm. Wo gibt es Möglichkeiten, euch auch zu unterstützen? Also zu sagen, okay, wenn das jetzt jemand hört oder sozusagen Perspektive darauf hat, gibt es da Möglichkeiten, sozusagen von extern auch reinzugehen und zu sagen, okay, guck mal hier, wir machen dies, kann man irgendwie helfen, ja, so aus der Logik?
Das Wort verbreiten und uns Hinweise geben, wo es vielleicht Finanziers gibt. Das ist das, wie aktuell uns geholfen werden kann. Weil, wie gesagt, unser Ansatz ist jetzt, dass wir ein marktfähiges Produkt entwickeln müssen. Erstmal, um überhaupt dann das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da haben wir uns entschieden zu sagen, das wollen wir erstmal im kleinen Rahmen machen. Da brauche ich nicht 20 Leute für, um die Komplexität zu entwickeln oder zu schauen, ob das System funktioniert. Das brauche ich 3 bis 5 verschiedene Fachrichtungen, Leute, die eben aktiv in der Entwicklungsarbeit dann auch sich beteiligen können, um dann die ganze Zeit immer auch die Überlegung, wie kann ich das dann perspektivisch auch vergrößern. Und diese Entwicklungsarbeit zu gewährleisten, brauchen wir aktuell Geld. Das heißt, das ist das, was uns am meisten hilft. Und natürlich, wenn jemand coole Ideen hat und sagt, hier, wir sind auch an sowas dran oder können wir nicht kooperieren, dann gerne melden. Also
Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung, ja. Also wo kann man dann reingehen? Und du sagst ganz klar, okay, es braucht halt quasi diese erstmal ja Grundfinanzierung, damit ihr überhaupt diese Entwicklung reingehen könnt. Was dann wieder übergreifende Fragen der Finanzierung sozialer Organisationen in den Hintergrund stellt, weil, also was weiß ich, keine Ahnung, jede privatwirtschaftliche Firma würde sagen, ja klar, haben wir Mittel für Entwicklung, Innovation und so weiter, die wir zurückgelegt haben. Das könnt ihr einfach nicht in diesem Rahmen, ja. Also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ja klar, hier machen wir 3 Stellen, die wir schaffen aus unseren Gewinnen, die wir zurückgelegt haben und so weiter, weil die gibt's erstmal in diesem Rahmen gar nicht. Also ja, so in der Logik. Und deswegen da die Notwendigkeit, da eben diese Finanzierung anders zu stemmen. Mit der Problematik dabei, dass diese klassischen Projektfinanzierungen, das hattest du eben auch gesagt, ja, okay, die laufen dann an und dann ist irgendwann wieder weg und dann fängt man wieder von Null an und so weiter und so weiter. Also da diese Finanzierungsthematik natürlich ein großes Ding ist.
Darf ich da einhaken an der Stelle?
Ja, bitte, auf jeden Fall. Ja.
Das ist... Also die Projektfinanzierung ist gar nicht so sehr das Problem. Jetzt gerade, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, dass wir auf 3 Jahre jetzt erstmal schauen für Prototyp und MVP, marktfähiges Minimalprodukt. schwieriger ist, dass das Thema Innovation und Entwicklung im Sozialwesen nicht finanziert wird. Das, was du gesagt hast, jede ordentlich wirtschaftende Firma, also gewinnorientierte Firma, hat in jedem Produkt, das es verkauft, einen Anteil, der in die Entwicklung geht, in Forschung und Entwicklung. Und das ist im sozialen Bereich nicht vorgesehen. Häufig haben wir eine Defizitfinanzierung oder Teildefizitfinanzierung oder eine Zuschussfinanzierung, sodass wir auch Eigenmittel zum Teil reinstecken. Und da müsste es sowas geben, wie in jeder Finanzierung, auch durch die öffentliche Hand, muss 0,5 oder 1% für Forschung und Entwicklung da drin sein. Dann habe ich die Möglichkeit, Sachen voranzutreiben, weil jetzt auch bei Stiftungen oder auch dann eben noch verstärkt bei staatlichen Stellen ist irgendwie so die Vorstellung, die Idee muss voll ausgereift da sein und jetzt muss ich sie nur noch pilotieren. Und das ist ja was anderes als prototypisieren und testen. Ja. Pilotieren heißt, ich gehe davon aus, dass das Produkt da ist und jetzt muss ich nur noch sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert. Und vorne ist es ja schon angeklungen, das sind so viele Detailfragen, die ich jetzt gar nicht am grünen Tisch vorher klären kann, sondern die müssen halt in der Praxis getestet werden und dafür gibt es einfach systemisch kein Geld. Da gibt's so ein paar Ansätze natürlich über Social Startup Programme und verschiedene Stipendien, die da sind. Aber das sind halt Lebenshaltungsstipendien für zwei, drei Gründerinnen über ein halbes Jahr. Aber damit kriege ich eben so eine Idee, wo ich auch lange Feedbackschlaufen habe, komme ich halt nicht weit.
Ja, es ist ein echtes Thema. Also mir fällt das aus meiner Perspektive immer aus, auch in dem ganzen Bereich Organisationsentwicklung. Auch da ist ja das Gleiche, ja, sozusagen Innovation, Organisation, also ein Overhead zu schaffen in den Leistungsentgelten, die von den Kostenträgern kommen, der sinnvoll sozusagen ist, ja, wo man halt wirklich sagt, okay, für die Entwicklung, für die Zukunftsperspektive, für die Gestaltung der Organisation, der Produkte, der Angebote, die da sind, das ist ja wirklich also marginal, wenn überhaupt existent, ja, so alle Mittel gehen in die operative Arbeit rein und eben nicht in dieses Vorausdenken, was da da drin ist.
Ja, es gibt kein Risikoverhalten. Also und gerade natürlich nochmal von staatlichen Stellen auch verständlich, da hast du irgendwelche Landes- und Bundesrechnungshöfe, die dir dann auf die Finger klopfen. Aber letztlich zu sagen, hier sind 10 geile Ideen, ich weiß, dass 8 davon nicht funktionieren werden und 2 werden irgendwie durchkommen und das wird mittellangfristig, rechnet sich das dann. So eine Risikoabwägung, Risikoverhalten, das gibt's halt nicht. Das ist zum Teil auch systembedingt. Das ist ja auch vollkommen verständlich. In der öffentlichen Verwaltung ist ja schwierig, sowas zu kommunizieren. Aber da geht die Bundesregierung interessante Wege. Zum Beispiel mit Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, die mit beträchtlichen Summen auch ausgestattet werden, wird die diese Bundesagentur auch gerade vor dem Hintergrund, dass der Staat sagt, dort, wo es sich nicht unmittelbar rentiert, muss Innovation stattfinden. Das ist bislang nach meiner Wahrnehmung sehr stark auf den, also ja eher technisch, also klassische Tech-naturwissenschaftlich orientiert. Aber mich würde es freuen, wenn Sprint da auch stärker im sozialen Bereich sich beteiligen würde. Und also da gibt es erste gute Gedanken auch im öffentlichen Bereich, aus dieser klassischen Verwaltungslogik und Verwaltungsfinanzierung durch Verwaltungen auszusteigen.
Ja, was dringend notwendig ist, ich habe gerade nur, als du das so geschildert hast, also einmal sozusagen diese externen Entwicklungsmöglichkeiten über Sprint beispielsweise, das wäre natürlich eine total spannende Sache, um tatsächlich auch größere soziale Innovationen in dem Kontext anzuschieben, wo halt wirklich Mittel dahinter sind, ja, und nicht irgendwie nur die kleine XY an der einen oder anderen Ecke sozusagen, sondern halt wirklich da Schritte weiterzukommen. Und auf der anderen Seite habe ich so im Kopf gehabt, dass diese Logik, die von den Kostenträgern auf euch, also ja, explizit GeschäftsführerInnen, die sozusagen Organisationen verantworten und so weiter übertragen wird, ja alles andere als dazu führt, sowas wie eine unternehmerische Haltung auszubilden, sondern eher sozusagen immer auf dieser Manager-Ebene zu verbleiben und zu sagen, ja, okay, und wie kriege ich die vorhandenen Mittel, die ich habe, gut verteilt, anstatt zu sagen, also eben, ja, so wie du gesagt hattest, in dieses Risiko reinzugehen und zu sagen, okay, wo müssten wir investieren, was müssten wir neu entwickeln, wie viele von den Ideen, die wir haben, könnten scheitern und so weiter, was ja eine klassische unternehmerische Denklogik ist, die in unserem Kontext erstmal in dieser Art und Weise damit auch, also ich will nicht sagen, gar nicht vorhanden ist, sondern einfach systemisch überhaupt gar nicht angelegt ist.
Ja, also genau so ist es. Genau so ist es. Also ich meine, mit 100 Mitarbeitenden, 100 Köpfe, 60 Vollzeitäquivalente sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Genau. Ich muss unternehmerisch handeln. Am Ende des Jahres muss ich im schlimmsten Fall die schwarze Null dort haben, mehrere Jahre hintereinander rote Zahlen und irgendwann mache ich meinen Laden dicht. Und das will ich natürlich nicht. Und da gibt's Organisationen im sozialen Bereich, die ja wesentlich größer sind, mit mehreren tausend Mitarbeitenden, die genauso unternehmerisch handeln müssen. Aber letztlich ist das Unternehmertum, wie du gerade gesagt hast, auf so eine Management-Perspektive beschränkt. Es geht um Optimierung innerhalb des Bestandes, immer hier noch ein paar Cent rauszuquetschen, da noch ein bisschen effizienter zu sein, aber das ist irgendwann auch ausgereizt. Und die Wertschöpfungssprünge mache ich eben durch Innovationen, die fallen nicht vom Himmel. Und damit haben wir in Deutschland, glaube ich, ein Problem. Perspektivisch. Gerade in veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. Das, was unser Ansatz ja ist. Wir sehen, dass diese Komplexität der Lebenslagen da ist. Das wird nicht weniger werden. Wie gehe ich damit um? Nicht, indem ich eine Superbehörde zur Koordination der Unterbehörden schaffe.
Nein.
Sondern indem ich den technischen Fortschritt ernst nehme und schaue, was kann ich beim Thema Netzwerkstruktur, was kann ich beim Thema Asynchronität, was kann ich beim Thema Unschärfe auch tun und da Verbesserungen, Veränderungen hinzubekommen.
Ja, und gleichzeitig, also neben der technischen Entwicklung, haben wir natürlich auch gesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir ja massiv stehen, die ja auch wieder die sozialen Organisationen in ihrer Arbeit betreffen. Aber auch da bräuchte es sozusagen eben diese neuen Lösungen, neuen Ideen, Innovationen ranzugehen. Du hast das Thema Migration angesprochen, wir haben den demografischen Wandel, bla bla. Also ja, diese ganze soziale Innovationsperspektive, die damit reinkommt, die auch eben diese Ideen braucht und wo eigentlich in Anführungsstrichen ja gerade die Stärke der klassischen Sozialwirtschaft genutzt werden könnte, weil ihr erreicht ja die Menschen und da machen, glaube ich, auch 10 Drei-Mann-Startups sozusagen aus dieser Sozialunternehmerlogik wenig Sinn, im Gegensatz sozusagen, okay, guck mal, wir haben die Infrastruktur, die da ist, wir könnten, aber uns fehlen sozusagen diese strukturellen Rahmenbedingungen dazu.
Das sind zwei Sachen noch dazu. Ich glaube, dass das auch gefährlich perspektivisch ist. Zum einen passieren ja Dinge auf der Welt. Also auch in ähnlichen Gesellschaften. Und da gibt es eben Experimente, die stattfinden. Und Amazon Health war sowas. Das gibt es jetzt in der Form nicht mehr, aber war ein Experiment. Google ist an dem Thema auch dran. Und da gibt es gute Lösungen oder potenziell gute Lösungen, die entwickelt werden. Aber das sind Massenlösungen, das ist ja auch richtig. Und dann sagen die, ich biete dir 70% der Leistung zu 50% des Preises an. Und das ist ja super. Aber was ist mit den schwierigen 30%, die dann auch mehr Aufwand bedeuten? Und ich finde, wir sollten das nicht irgendwelchen großen Tech-Firmen, die auch nochmal ganz andere Interessen haben, Vorschub leisten, sondern das auch selber entwickeln, auch gerade mit dem Wissen, kontextuellen Wissen zu Deutschland, das wir eben haben. Und also da sehe ich auch eine Gefahr, wenn das Thema Innovation nicht bearbeitet wird, dann wird es woanders bearbeitet und dann gibt es eine Disruption, die nicht mehr wirklich steuerbar ist. Also Tesla als bestes Beispiel. Vor 15 Jahren haben wir in Deutschland gedacht, dass unsere Automobilbranche die führende ist und immer bleiben wird. Und jetzt laufen wir irgend so einer Software-Klitsche hinterher, die Computer baut, die zufälligerweise noch vier Räder haben. Und so ist ja die ganze Branche gesprengt worden und auch die Logiken gesprengt worden. Und die Gefahr besteht im sozialen Bereich natürlich auch.
Ja, und die Gefahr besteht vor allen Dingen, also du hast es gerade angesprochen, sozusagen diese 70%, sagen wir mal, Massenlösung in Anführungsstrichen, die kriegt man relativ gut wahrscheinlich hin. Soziale Arbeit im Kern kümmert sich ja aber eigentlich um diese Lösungen oder um Lösungen für Menschen, die eben auch aus diesen 70% genau. Massenlösungen rausfallen. Also ich weiß nicht, wie sozusagen marktwirtschaftlich attraktiv die Arbeit mit Obdachlosen ist, die Arbeit mit wirklich Menschen in echten Problemlagen, in die man sozusagen sozial unternehmerisch in Anführungsstrichen erstmal nicht so einfach reingehen will, sondern da braucht es sozusagen eine ganz andere Infrastruktur dafür, was dann eigentlich diesen Kern der sozialen Arbeit ausmacht. Und wollen wir den als Gesellschaft sozusagen einfach hinten runterfallen lassen und sagen, jo, das interessiert uns jetzt gar nicht mehr so irgendwie, weil das andere wird die Wirtschaft schon richten? Oder braucht es nicht gerade da genau dieses unternehmerisch denkende oder die unternehmerisch denkende Sozialwirtschaft, die da ist, also die klassische Sozialwirtschaft? Dafür braucht es aber andere strukturelle Rahmenbedingungen.
Also das, absolut, absolut. Ja. Und auch aus einer ganz klassischen, sagen wir, marktliberalen Perspektive, Thema Fachkräfte, Mangel, demografischer Wandel, können wir uns gesellschaftlich nicht leisten, dass Menschen abgehängt werden oder nicht ihnen keine Angebote geboten werden, sich wieder dran zu hängen. Das heißt, wenn ich das rein gesamtökonomisch rechne, lohnt sich das, dort zu investieren. Ich weiß natürlich nicht, welcher Euro zum positiven Ergebnis führt, aber nichts machen, dann weiß ich garantiert, dass kein positives Ergebnis da ist. Und da haben wir übrigens dann auch nochmal ein weiteres strukturelles Problem, dass Studien zeigen, dass investierte Mittel im sozialen Bereich durchaus gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftliche positive Effekte hat, aber dass der investiert, also jetzt auch die staatliche Behörde, die Mittel reingibt, nicht unbedingt die staatliche Behörde ist, die auch die Erträge erwirtschaftet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen, sagen wir mal, die bei uns in der Sozialpsychiatrie, im sozialpsychiatrischen Zentrum sind. Wenn die zu einer Stabilisierung ihrer Lebenslage geführt werden und damit dann auch als Arbeitskräfte möglicherweise wieder zur Verfügung stehen, dann profitiert ja am Ende das Jobcenter beziehungsweise die Bundesagentur für Arbeit, weil sie weniger Geld für Bürgergeld oder ALG 1 Bürgergeld, ne, nicht ALG 1, aber Bürgergeld dann ausgeben muss. Aber das sind nicht diejenigen, die das sozialpsychiatrische Zentrum finanzieren, sondern das sind andere Sozialhilfeträger. Natürlich unterm Strich irgendwo in der gesamtvolkswirtschaftlichen Bilanz, aber nicht für die einzelne Organisation. Lohnt sich diese Rechnung nicht? Und da sind wir auch wieder beim Thema Komplexität.
Finde ich total interessant, ja, so irgendwie diese Perspektive da drauf zu richten, weil die einzelne Behörde sozusagen die Mittel bereitstellt für die Sozialpsychiatrie, denkt ja aus ihrer eigenen Systemlogik heraus, auch wenn wir da jetzt sozusagen ein bisschen von der integrativen Sozialberatung abgewichen sind, aber denkt aus ihrer eigenen Logik heraus und versucht sozusagen ihre Mittel zusammenzuhalten, entsprechend prekär finanziert, in Anführungsstrichen, sind die Bereiche, also Sozialpsychiatrie, wenn wir da in dem Bereich sind. Und obwohl es sozusagen gesamtgesellschaftlich oder gesamtgesellschaftwirtschaftlich gesehen sozusagen einen positiven Effekt hätte, sitzt sie aber trotzdem sozusagen ihrer eigenen Systemlogik auf, was wiederum nachvollziehbar ist. Und diese Verbindung dann herzustellen, ist natürlich hochgradig komplex, ja, in dem Ganzen. Bedingt aber wiederum sozusagen die Herausforderung, ja, wie kann es gelingen, da mehr Mittel für Innovation und unternehmerisches Handeln, neue Ideen und so weiter reinzugeben?
Genau so ist es. Und am Ende sind das auch einzelne Personen, die handeln. Also klar, die systemischen Herausforderungen haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen. Aber es bedarf auch an den Entscheidungsstellen Menschen, die den Mut haben, vorhandene Spielräume auch zu nutzen. Also es ist ja nicht so, dass es gar keine Spielräume gibt. Das ist ja jetzt, also das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, hier so ein Gesamtsystem-Bashing zu machen. Nee. Es gibt Experimentierklauseln in verschiedenen Gesetzen, aber am Ende sind das ja Personen, die das entscheiden. Und wenn ich sozialisiert bin in so einer risikoaversen Struktur, gerade in der öffentlichen Verwaltung, dann ist es vollkommen verständlich, dass es schwierig ist, da auszubrechen gegen der Kultur, der Systemkultur auch. Also es ist dann nicht unbedingt nur das System, sondern auch die Systemkultur, die da ganz stark prägend ist, sowohl auf der einzelnen Organisationsebene, auf dem sagen, gesellschaftlichen Teilsystem, aber auch gesellschaftlich insgesamt. Ne? Wenn immer gesagt wird, Bürokratie muss abgebaut werden und so weiter, am Ende müssen aber einzelne Leute auch bereit sein, Spielräume zu nutzen und zu sagen, also ich habe es heute Morgen im Radio gehört, wenn ein Bauantrag kommt, dann ist das immer irgendjemand, der entscheidet, und zwar innerhalb eines Spielraums, wenn gesagt wird, wir müssen da beschleunigen. Und ich kann mich entscheiden, einen Spielraum zu nutzen, oder ich kann sagen, das Gesetz muss ich auch noch beachten und das muss ich auch noch beachten und das muss ich auch noch beachten.
Dann passiert halt nichts. Darauf noch kurz, wo siehst du die Möglichkeiten? Also wo würdest du ansetzen, um dieses, sagen wir mal, risikoaffine, unternehmerische Denken und Handeln in unserem Sektor, beziehungsweise gegebenenfalls auch darüber hinausgehen, politische Rahmenbedingungen und so weiter, um da anzusetzen oder das zu entwickeln, damit es in Anführungsstrichen mehr Möglichkeiten in der Richtung gibt. Ist es Studium, Ausbildung oder wo würdest du hingucken?
Also ich glaube, dass das Thema Innovation im Sozialen im Studium verstärkt auch einen Raum bekommt. Auch das Thema unternehmerisches Handeln. Da gibt es auch viele Studiengänge, die mittlerweile so Kombi-Studiengänge sind, wo diese verschiedenen Perspektiven, die inhaltliche soziale Arbeit klassisch und dann auch sozialen Management dann verbunden werden, starken Organisationsperspektiven. Das passiert verstärkt. Ich glaube, dass am Ende es sowas wie eine Bottom-up-Bewegung auch geben muss. Und das ist, wo ich mich auch positioniere, zu sagen, es kann eigentlich nur durch gute Beispiele in Einzelorganisationen, in operativen Organisationen wie der Diakonie an Sieg und Rhein entwickelt werden. Dort müssen Spielräume gegeben werden. Und dann kann sich das ausweiten. Und das ist ja auch unser Ansatz, zu sagen, wir müssen als erstes zeigen, dass die integrierte Sozialberatung funktioniert, so wie wir sie vorhaben. Mhm. Und dann können wir in einem weiteren Schritt die Skalierung vornehmen. Ich glaube, wenn man das zentral steuern würde und dann sagt, wir holen 4, 5, 6 Organisationen von vornherein zusammen und die müssen das dann, sollen das dann entwickeln. Dann fängt es an, wieder schwierig zu werden, weil da unterschiedliche Abstimmungsprozedere und so weiter und so fort vorhanden sind. Und das ist unser Ansatz, eben zu sagen, wir haben eine gute Idee, wir glauben an die Idee, wir suchen jetzt eine Finanzierung, um zu zeigen, dass sie funktioniert. Mhm. Und dann gehen wir den weiteren Schritt und aus uns selber heraus, um dann einen Beitrag zur Gesamtveränderung zu leisten.
Jetzt haben wir sehr sozusagen ausführlich, du hattest es eben auch schon gesagt, über diese systemische Ebene und die gesellschaftliche Ebene und so weiter gesprochen. Lass noch mal kurz sozusagen auch wirklich dann zurückgehen in das, was bei euch passiert. Also diese Frage, wie schaust du denn in die Zukunft, ja, wenn du an die Arbeit im diakonischen Werk an Sieg und Rhein denkst? Ja, wie entwickelt ihr euch da weiter? Also ist es diese unternehmerische Perspektive, da weiter reinzugehen, oder wo sind da die Wege?
Das ist ein wichtiges Thema, also welche Wertschöpfungsmodelle, Wertschöpfungsketten werden wir in Zukunft nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich digitale Transformation. Da haben wir im vergangenen Jahr auch ein groß angelegtes, ja erstmal Projekt, aber jetzt quasi in das Dauer, in die Dauerstruktur auch überführte ja, Thema sind wir angegangen, natürlich durch Corona bedingt. Wir haben seit 1,5 Jahren jetzt Stabsstelle für digitale Transformation und digitale Ausrichtung und dort die Kollegen, Kolleginnen zu unterstützen, die Vorteile und die Mittel des Digitalen auch zu nutzen, um dann auch perspektivisch natürlich auch digitale Angebote zu entwickeln. Die integrierte Sozialberatung ist ein solches digitales, echtes digitales Angebot, das tatsächlich auch skalierbar ist. Es ist ja nicht nur die 1:1 Übersetzung von, ich habe eine Offline 1:1 Beratung in Online 1:1 Beratung, Videoberatung, sondern es nimmt das Thema Digitalität, digitale Transformation sehr ernst. Und, das sind und natürlich auch das Thema Fachkräftemangel und qualifizierte Mitarbeitende zu haben. Wir sind in einer glücklichen Situation. Vielleicht zeigt das auch, dass wir einiges richtig machen, dass wir unsere Stellen immer gut besetzt bekommen, noch. Häufig ist dann eine Bewerbung dabei, wo wir sagen, ja, die ist gut und hoffentlich springt die Person im Laufe des Bewerbungsverfahrens nicht ab. Und ich glaube, dass Organisationen oder wir als Diakonie an Sieg und Rhein aber insgesamt einfach attraktiv sein müssen. Und das ist auch wiederum schwierig, das über Vergütung zu machen bei uns in dem Sektor, aufgrund der Art und Weise, wie finanziert wird. Aber wir können es Leuten leicht machen, ihren Job zu tun, dafür, warum sie überhaupt im sozialen Bereich da sind. Menschen sind im sozialen Bereich tätig, weil sie was mit Menschen machen wollen, weil sie für die Menschen da sein wollen, weil sie diese unterstützen wollen. Und sie sind nicht da, weil sie dokumentieren wollen. Und das heißt, wir müssen unsere Kernprozesse, die Unterstützung der Menschen, so gestalten, dass das gut passieren kann. Und wir müssen unsere Unterstützungsprozesse, die Verwaltung, so leichter drumherum bauen, ne? Dass die davon nicht ablenken und dieses Stöhnen, ich muss so viel dokumentieren und hier und da noch, das ist ja alles sehr, sehr schwierig und dafür sind Leute nicht im sozialen Bereich tätig. Sie wollen mit und bei den Menschen sein und das müssen wir leicht machen und da sind wir auch dran, dass das funktioniert. Also Geld, Personal und Organisation und am Ende Digitalisierung, also nur die kleinen Themen gerade.
Ja, genau, es sind nur die kleinen Themen, genau, die da beschäftigen und das Gesamtsystem sozusagen, was da noch dahinter steht. Aber ich find's faszinierend sozusagen, dass ihr oder dass du das vorantreibst, aber ihr das natürlich als Organisation insgesamt macht, sozusagen eben nicht an dieser Stelle zu verhaften, oh, das ist alles total schwierig. Also das ist natürlich total schwierig, das haben wir, glaube ich, aufgezeigt und an vielen Stellen so, sondern ins Handeln zu kommen daraus, was ja auch sozusagen eine unternehmerische Logik ist, weil also mich beschäftigt dieses Thema in dem Kontext sehr. Wenn man beispielsweise an dieses Effectuation-Konzept denkt, zu überlegen, was habe ich denn? Ja, also welche Mittel, welche Möglichkeiten habe ich denn und was kann ich daraus machen, anstatt zu sagen, wo will ich denn hin? Oh, da habe ich ja gar keine Mittel dafür, deswegen kann ich mich jetzt gar nicht bewegen, sondern aus diesem oder in dieses aktive Handeln reinzugehen.
Ich für mich ist ein bisschen anders der Fokus. Ich sag, wo will ich hin grundsätzlich und was ist jetzt der nächste Schritt? Und habe immer diesen doppelten Blick, einmal Abseits den Fernblick, wo will ich hin, was leitet mich und was habe ich und wie kann jetzt der nächste Schritt aussehen? Und wenn ich ein, zwei, drei Schritte gegangen bin, dann erkenne ich, ja, das Ziel hat sich etwas verschoben, also in hoffentlich nicht um 180 Grad, aber in Nuancen. Das heißt, wo will ich jetzt hin? Was ist dazu der nächste Schritt? Und das ist ja auch Effectuation, hast du gesagt, das ist agiles Handeln, das ist ja nicht das ist ja nicht beliebig. Das ist weiterhin ganz, ganz stark normativ geleitet, was ich erreichen will.
Visionsorientiert,
absolut. Genau. Ja. Also wir sagen, wir wollen Menschen in komplexen Lebenslagen helfen. Und jetzt die Frage, was ist der nächste Schritt? Was habe ich? Wir sind super aufgestellt im Beratungsbereich, wir sind super vernetzt regional und diese beiden Stärken zu hebeln, um Menschen in komplexen Lebenslagen zu unterstützen. Und dann ist am Ende jetzt konzeptionell die integrierte Sozialberatung bei uns da herausgekommen.
Ja, sehr cool. Wir reden schon länger, als ich das eigentlich gedacht hätte. Es macht tatsächlich Spaß, ja, so da in diese Themen abzutauchen und in die unterschiedlichen Richtungen einzunehmen. Aber ich würde trotzdem rein zeitlich sagen, damit auch die ZuhörerInnen gegebenenfalls noch Lust haben, dann dabei zu bleiben. Also in die Aussicht für die Zukunft. Ich habe mir hier nur die Frage notiert, es kommt die gute Fee und du hättest drei Wünsche für die Zukunft. Gibt es da noch was sozusagen, wo du sagen würdest, okay, das wäre noch cool, wenn das in die Richtung laufen würde, wenn die gute Fee um die Ecke kommt?
Ganz einfach. Der erste Wunsch ist auf der gesamtsystemischen Ebene zu sagen, es bedarf Geld für Innovation im sozialen Bereich in Deutschland. Mein zweiter Wunsch ist, konkret auf die integrierte Sozialberatung bezogen, wünsche ich mir Menschen, die bereit sind, ideell und finanziell die integrierte Sozialberatung zu unterstützen. Mhm. Und mein dritter Wunsch ist, dass die Kollegen und Kolleginnen hier in der Diakonie an Sieg und Rhein weiterhin mit der hohen Motivation, die sie jetzt auch zeigen, für Menschen in schwierigen Lebenslagen sich einsetzen und das mit einer Freude machen, so wie ich das kennengelernt habe. Das sind meine drei Wünsche.
Danke. Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort an der Stelle und ich fand es ein schönes Gespräch, abgetaucht in die Tiefen und wieder aufgetaucht in das ganz Konkrete, die Umsetzung bei euch, ein schöner Blick in die integrierte Sozialberatung von euch. Ganz herzlichen Dank, Patrick.
Ja, vielen Dank, Henrik, dass ich hier heute bei dir sein durfte. Und die Hörer und Hörerinnen, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, finden Sie das ja dann auch im Umfeld des Podcasts, denke ich, ne?
Genau, das wird verlinkt, ja, die Links zu den entsprechenden Stellen. Ihr habt auch ein schönes Video schon gedreht zur integrierten Sozialberatung. Das findet man bei euch auf der Homepage und so weiter. Das stelle ich alles in die Shownotes zur der Episode. Da könnt ihr gerne reinschauen und dann könnt ihr natürlich auch direkt mit Patrick Kontakt aufnehmen an der Stelle. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag weiterhin und wir hören uns dazu sicherlich wieder.
Danke, ciao.
Ciao.